Braun. Blau. Der Podcast über Kunst und Getränke.
Hallo Anne.
Hallo Daniel.
Anne, wir sprechen heute zum zweiten Mal über das Werk einer Künstlerin. Möchtest du uns vielleicht sagen, über welche Künstlerin wir heute sprechen?
Wir sprechen heute über Gabriele Münter, also eine deutsche Künstlerin oder deutsch-amerikanische Künstlerin, und über ihr Bild Fräulein Ellen im Gras.
Und ich finde, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, wir haben ja bei Frida Kahlo schon mal gemutmaßt, wieso wir bisher über so wenig Frauen gesprochen haben und wieso vielleicht auch wenige Künstlerinnen es zu einem Ruhm schaffen wie ihre männlichen Kollegen. Und ich finde, das Leben von Gabriele Münter ist sehr exemplarisch dafür, welche Schwierigkeiten Frauen in der Kunstwelt teilweise haben. Also obwohl schon früh klar war, dass sie Talent hat, hat sie nicht die Förderung bekommen, die junge männliche Künstler bekommen haben. Die staatlichen Kunstakademien waren ihr nicht zugänglich. Und später in ihrem Leben wurde sie dann gesehen als die Frau von. Und das gibt es ja ganz häufig, dass bei Künstlerehepaaren dann am Ende nur der Mann im Rampenlicht steht.
Also ihr waren die Kunstakademien verschlossen, die staatlichen. Sie ist schon gefördert worden. Aber dazu kommen wir ja auch später. Aber sicherlich, sie war die Frau an der Seite von. Denn das ist ja auch noch so besonders, dass es ja nicht zu einer Ehe gekommen ist. Das trifft sicherlich auf sie und ihr Leben sehr stark zu. Und ich glaube deshalb, ist jetzt bei ihr gerade auch besonders, dass sie so eine Art Wiederentdeckung hat. Also es ist jetzt mehr diese Aufmerksamkeit oder in den letzten Jahren auf sie gerichtet worden und auf ihr Talent. Und es ist schade, dass sie das nicht zu der gleichen Zeit erfahren hat oder früher wie andere Künstler, mit denen sie gemeinsam gemalt hat. Aber es ist jetzt da und das ist natürlich sehr schön. Was trinken wir denn, Daniel?
Noch gar nichts.
Stimmt, wir haben noch nicht angestoßen.
Aber wir trinken heute eine grüne Wiese. Die besteht aus 40 Milliliter Blue Curaçao, 40 Milliliter Wodka und 120 Milliliter Orangensaft. Wir geben dazu Eiswürfel in ein Longdrinkglas, geben dann den Orangensaft darüber, dann den Blue Curaçao und zum Schluss den Wodka. Das Ganze kann dann mit einer Orangen- oder Gurkenscheibe garniert werden und mit einem Strohhalm zusammen serviert.
Prost!
Prost!
Also ich habe es andersrum gemacht. Ich habe Blue Curaçao zuerst reingeschüttet und dann O-Saft. Ich dachte, es mischt sich besser, aber das war nicht so. Ja.
Schmeckt wie Orangensaft mit Wodka. Oder?
Also ich finde, ein bisschen schmeckt man, das ist der Orangensaft, ich wollte gerade sagen, man schmeckt ein bisschen das Orangige des Blue Curaçao raus, aber ist ja Quatsch, ist der O-Saft.
Ja, also man hat so ein bisschen das bisschen Bittere vom Blue Curaçao, aber wirklich nur als ganz leichte Note.
Hast du Orangensaft mit Fruchtfleisch genommen?
Nee. Du?
Ich schon.
Ah, ich finde, das ist dann immer so.
Ich glaube, das macht man bei Cocktails auch nicht.
Nee, eher nicht. Das Besondere an der grünen Wiese, und der Name verrät es ja schon, ist, dass es eine wirklich knallgrüne Farbe hat, die sich eben dadurch ergibt, dass man den blauen Blue Curaçao mit dem gelben Orangensaft mischt.
Also ich kenne jetzt das Getränk nicht unter grüne Wiese, sondern unter grüne Witwe.
Der Cocktail hat verschiedene Namen. Am verbreitendsten ist eigentlich grüne Wiese, dann auch, wie du gesagt hast, grüne Witwe. Manchmal wird er auch grüner Frosch oder grüner Engel genannt. Und es ist eigentlich ein klassischer DDR-Cocktail. Also der war in den 1980er Jahren in der DDR besonders beliebt. Und typisch für Cocktails der 70er und 80er Jahre, wir haben ja schon mal einen Blue Lagoon in einer Folge getrunken, sind eben diese knalligen Farben. Hier ist es eben dann das Grün. Wie so oft gibt es verschiedene Möglichkeiten, ihn zuzubereiten. Häufig sieht man auch Rezepte, die anstatt dem Wodka Sekt nehmen. Und man kann ihn auch als alkoholfreie Version trinken, dann nimmt man anstatt Blue Curaçao Blue Curaçao Sirup, den gibt es zum Beispiel von Monin, der hat dann eben auch die blaue Farbe, aber ist alkoholfrei. Da nimmt man dann ein bisschen weniger von, so 20 Milliliter, und den Wodka kann man dann zum Beispiel mit Tonic ersetzen oder mit Sprite. Tonic, finde ich, passt ganz gut, weil es das auch ein bisschen herber ist, damit es nicht zu süß wird. Da kann man dann so 60 Milliliter von nehmen und dann eben die 120 Milliliter Orangensaft, und dann hat man eine alkoholfreie Variante des Cocktails.
Als DDR-Cocktail hätte er ja auch zu Otto Dix gepasst.
Das stimmt. Ich werde dir später verraten, wieso er zu diesem Bild natürlich viel besser passt. Es war auch am Anfang gar nicht so einfach, den Cocktail in der DDR herzustellen. Es gab wohl eine Regelung, dass nur giftige Flüssigkeiten blau gefärbt werden dürfen. Also es durfte keine Flüssigkeiten, die verzehrt werden können, blau gefärbt werden. Und später gab es dann natürlich auch das Problem, den Blue Curaçao überhaupt zu bekommen, weil er eben nicht aus dem Ausland, aus dem westlichen Ausland importiert werden könnte und auch einfach sehr teuer war.
Und Blue Curaçao ist wo? Ursprünglich, darüber haben wir schon mal gesprochen, ne?
Genau, wer mehr über Blue Curaçao wissen möchte, dem empfehlen wir unsere Folge Die blauen 70er, in der ich darüber stundenlang philosophiert habe, wo der Blue Curaçao herkommt und
ja, das stimmt.
Was sich Blue Curaçao nennen darf.
Und was nicht, ja. Also es ist, ich glaube, hier macht wirklich die Mischung es aus.
Ja, ich finde es auf jeden Fall ein Cocktail, den man gut trinken kann. Mir persönlich ist er ein bisschen zu süß fast.
Ja. Er ist süß. Ja, das stimmt. Aber ist jetzt, ist schon süffig, ne? Je nachdem, was man dann halt für eine Mischung macht.
Ja, wie gesagt, also ich finde, er ist sehr nah am Wodka. Oh. Wodka mit Orangensaft einfach dran, geschmacklich.
Ja, und bei euch, also du kennst ihn auch unter Grüne Wiese? Oder wird er da gar nicht so getrunken? Bei uns ist es also wirklich so ein blöd gesagten Kindercocktail, wobei Kind jetzt natürlich 18 bis 20 gemeint ist.
Auch in der DDR war es so ein typischer Party-Cocktail, also was man eben in der Disco oder so bekommen hat. Wie gesagt, allein durch die Farbe ist es ja was, was sich für solche Anlässe eignet.
Ja.
Ich habe ihn aber vorher noch nie getrunken, also weder als Grüne Wiese noch als Grüne Witwe. Das war heute das erste Mal.
Ah, ja, dann.
Von einer Wiese zur anderen, erzähl uns doch mal etwas über das Bild.
Das Bild, habe ich ja eben schon erwähnt, ist Fräulein Ellen im Gras von 1934. Das ist ein textiler Bildträger, der 65 cm breit ist und 47,5 cm hoch. Das Bild ist Teil der Gabriele Münter und Johannes Eichner Stiftung, die in München ansässig ist. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, wo es gerade hängt. Ich vermute im Gabriele Münter Haus in Murnau. Was ist zu sehen also? Es ist eine Frau zu sehen, die auf einer grünen Wiese sitzt. Sie hat dabei die Beine angewinkelt, trägt ein rotes Outfit, das einen recht tiefen Ausschnitt hat und nur etwas breitere Spaghetti-Träger oben über den Schultern hat. Es ist nicht klar zu erkennen, ob es ein Kleid ist oder ob es so eine Art kurzer Jumpsuit ist, aber man sieht auf jeden Fall sehr viel Bein. Sie sitzt auf einer blauen Decke oder auf einer blauen Textilie und hat einen grauen Topf vor sich, in den sie Pilze hineinschneidet. Also sie hat die Hände zusammen über dem Topf, in ihrer linken Hand ein Messer, in ihrer rechten Hand einen Pilz und schneidet eben den Pilz in Stücke.
Ist das tatsächlich ein Pilz, denn ich bin davon ausgegangen und habe auch gelesen, dass es Kartoffeln sind.
Ich habe gelesen, dass es ein Pilz ist und finde, wenn man in die Schale guckt, denn es ist noch eine Schale zu sehen, die am linken unteren Bildrand zu sehen ist,
ja,
in der sich auch das befindet, was sie zerschneidet, sieht das für mich nach Champignons aus, Pilzen.
Ich bin davon ausgegangen, sie schält hier Kartoffeln.
Wo ist denn dann die Schale?
Das ist eine sehr gute Frage. Meine ganze Auswahl des Cocktails basiert darauf, dass sie Kartoffeln schält.
Dann jetzt mal eine Aufforderung an alle. Sehr gerne auf Instagram oder Twitter kommentieren. Schält sie Kartoffeln oder schneidet sie Pilze?
Wir werden eine Umfrage starten.
Ja, gute Idee. Die Wiese ist sehr kräftiges Grün. Es sind einige Grashalme zu sehen, aber natürlich, was auch sehr präsent ist, sind weiß-gelbe Blumen. Also ich vermute, das sind Margeriten, die vereinzelt eben auf der Wiese stehen. Es sieht auch aus, als ob es etwas hügelig wäre, die Landschaft, keine gerade Fläche. Es gibt also, der gesamte Hintergrund wird ausgefüllt durch diese grüne Wiese, auf der sie sitzt. Und ihr Gesicht ist sehr einfach gemalt. Also sie hat die Augen nach unten gerichtet, sodass also ihre Pupillen und das Weiß ihrer Augen nicht zu sehen sind. Sie könnte die Augen auch in dem Moment geschlossen haben. Und sie trägt eine Kurzhaarfrisur oder nach hinten zurückgebundene braune Haare, bei der man aber also von der Frisur nicht sieht, wie sie zurückgebunden sind. Es fallen noch so ein bisschen die roten Lippen auf, da das fast ja schon eine sehr ähnliche oder dem Kleid sehr ähnliches Rot ist. Und für die, die sich das Bild oder die das Bild nicht kennen, es ist ein sehr farbintensives Bild, also diese sehr stark grüne oder sehr dominant grüne Wiese, das blaue Tuch oder die Decke, das Textil, auf dem sie sitzt und dann das rote Kleid, viel Haut, sie trägt keine Schuhe, sondern hat auch nackte Füße und trägt ja, wie gesagt, etwas sehr Kurzes, sehr dünnen Trägern, tief ausgeschnitten und hat also diese vier Farben, bisschen noch durchtupft durch die weißen Blüten und vielleicht noch weitere Pilze, aber da wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher, da müsste ich mich mal vor das Bild stellen. Also es ist ein sehr farbenfrohes Bild und ich hoffe, man kann es sich jetzt gut vorstellen. Was sehr typisch ist für Gabriele Münter auch, dazu hat ihr einen Künstlerfreund geraten, sind die schwarzen Linien, die Flächen abtrennen. Also sowohl die Person ist klar schwarz umrandet, also ne, die Armkonturen, die Kleidkonturen, das Gesichtskonturen, aber genauso das Textil und auch sogar die Wiese, die einzelnen breiteren Grashalme, die Margeriten mit ihrem weißen Blumenkranz, sind alle mit diesem schwarzen, etwas breiteren Stift oder breiterem Rand abgetrennt von dem, was sie umgibt. Sie hat eine leicht gedrehte Haltung, vielleicht das noch. Und zwar dreht sie sich nach rechts über ihre Beine hinweg, um eben an den Topf ranzukommen und da etwas hereinschneiden oder schälen zu können.
Ich finde diese deutlichen schwarzen Umrandungen, die du eben beschrieben hast, die lassen das Bild so ein wenig filigran aussehen in der Ausführung.
Da gebe ich dir recht. Also es ist auch wenig Filigranes vorhanden, wenn man sich auch die Hände anschaut. Aber es ist für mich nicht die Art von, ja, fast naiver Kunst, aber das ist auch nicht richtig ausgedrückt, wie bei Frida Kahlo, die wir da hatten. Die hat ja auch nicht so filigran die Hände jetzt dargestellt. Ich finde, bei ihr ist es eine künstlerische Vereinfachung, die aber einen Zweck hat. Es ist halt diese Dominanz der Farben, die hier im Vordergrund stehen und die Formen und nicht so sehr eben der Fingerknöchel oder das Blütenblatt.
Also ich finde, im Vergleich mit Frida Kahlo finde ich die Bilder von Frida Kahlo geradezu filigran. Also ich möchte es nicht sagen, aber naiv finde ich trifft sehr gut.
Also bei filigraner Kunst, da denke ich an...
Ja, eben, aber im Vergleich, also...
Ja, Hans Holbein.
Ja, natürlich.
Es ist zum Beispiel, oder ihre Füße, die im rechten unteren Bildrand zu sehen sind. Da sind die Zehen nur minimalst angedeutet. Das ist sonst eher eine Fläche. Es sind auch, im linken großen Zeh ist ein Nagel vielleicht etwas angedeutet, aber ansonsten ja auch gar nicht dargestellt. Und es ist aber ja nicht so, also für mich auf jeden Fall nicht so, dass es deshalb weniger nach einem Fuß aussieht.
Ja, ich finde auch, also die Beine und Füße, ich finde gerade im Gesicht, weil auch die im Gesicht einfach diese Striche so dicke schwarze Striche sind, die Augen sind ein dicker schwarzer Strich, die Nase ist ein dicker schwarzer Strich. Das macht es ja einfach ein bisschen plump für mich in der Ausführung.
Ich muss aber auch nochmal darauf zurückkommen, dass du gesagt hast, es könnten Kartoffeln sein. Ich finde gerade auch die Form in der Schüssel, wenn du dir das nochmal anschaust, findest du dann immer noch, dass es eher nach Kartoffeln aussieht?
Ja, also ich würde zumindest nicht sehen, wenn es Pilze wären, dann wären es nur die Stiele von Pilzen. Also ich sehe da einfach nirgendwo, wo quasi dieser Kopf ist.
Ich finde halt zu der Situation, es wäre so, dass Fräulein Ellen sich die Kartoffeln hätte mitnehmen müssen zu der Wiese, den Topf, die Schale. Also es ist eine etwas unnatürlichere Situation, auf einer Wiese Kartoffeln zu schälen, als loszuziehen, um Pilze zu sammeln und sie dann direkt auch zu schneiden. Das Kaputte wegzuschneiden und gar nicht erst mitzunehmen.
Ja, aber auch dann hätte sie ja diesen großen Topf, der für mich im Weiteren mit Pilzen, im Zusammenhang mit Pilzen auch keinen Sinn macht, hätte sie ja trotzdem mitnehmen müssen.
Ja, das stimmt, aber...
Also ich habe nochmal nachgelesen. Ich hatte einen Artikel der Deutschen Welle gelesen mit dem Titel Starke Frauen der deutschen Moderne, Gabriele Münter im Kölner Museum Ludwig aus dem Jahr 2018. Und dort wird zum Bild Fräulein Ellen im Gras geschrieben, klare Formen, expressionistische Farben. Das Bild der jungen Frau, die Kartoffeln schälend im Gras sitzt, zeigt programmatisch die direkte und selbstbewusste Malweise Gabriele Münters.
Ja, erstmal fand ich es einleuchtend, dass sie Pilze sammelt, aber Ich habe als zweiten Bildtitel auch die Pilzsammlerin im Badeanzug
das
gesehen.
Das ist natürlich.
Jetzt muss ich dann korrigieren, was sie trägt. Im Badeanzug kann es tatsächlich sehr gut sein, denn es auch sehr körperbetont ist, das Kleid, das rote Kleidungsstück.
Ja, ich war mir nicht sicher, ob das unter dem Busen dieser Strich ein Merkmal des Kleidungsstücks ist oder ob das vom Körper quasi kommt. Weil für mich hat so ein bisschen ausgesehen, als wäre da quasi eine Abtrennung und dann hätte ich halt gesagt, es ist ein Kleid, aber es kann auch gut ein Badeanzug sein, was in keinem Zusammenhang Sinn macht. Also weder zum Pilzesammeln noch zum Kartoffelschälen würde ich einen Badeanzug anziehen.
Es ist die perfekte Alpenkulisse. Man sammelt Pilze oder schleppt Kartoffeln auf eine Wiese, arbeitet kurz, um dann in einen Bergsee zu springen. Ah. Dann dürfte das Textilstück darunter vielleicht auch ein Handtuch sein.
Vielleicht sind es dann Unterwasserpilze, die sie im Bergsee gesammelt hat.
Die Szene ist, sie zieht mit dem Handtuch über den Schultern los. Sie trägt ihren roten Badeanzug, Haare schon zurückgemacht, um dann später sich eben zu erfrischen nach getaner Arbeit. Sie trägt die weiße Schüssel auf dem Topf, findet einen schönen Platz, legt das Handtuch ab und sammelt eben die umliegenden Pilze mit ihrer Schale, mit ihrer weißen kleinen Schale auf, um sich dann hinzusetzen, sie zurechtzuschneiden, ne, also das wegzuschneiden. Das ist ja, das finde ich auch ein ganz typischer Pilzsammelprozess.
Das im Badeanzug wegzuschneiden.
Ja, also wir brauchen Hilfe der Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir bitten um zahlreiche Zuschriften. Sind es Pilze oder sind es Kartoffeln? Gerne auch mit einer kurzen Begründung.
Und mit einer Geschichte, wie es dazu kommen kann, dass die junge Dame im vermeintlichen Badeanzug auf der Wiese sitzt und entweder Pilze oder Kartoffeln dort schält. Aber gut, lass uns nicht weiter über Gemüse streiten.
Ja, dann warum jetzt die grüne Wiese?
Zunächst mal ist natürlich die Farbe eine sehr offensichtliche Gemeinsamkeit und dann auch der Name. Also wir haben einmal die Fräulein Ellen im Gras und dann die grüne Wiese. Und dann haben wir natürlich noch, zumindest aus meiner Sicht, die Kartoffeln. Und wir haben ja eine grüne Wiese mit Wodka. Und Wodka kann aus so ziemlich allen kohlehydrathaltigen Ausgangsstoffen gemacht werden. Meist sind es aber Getreide oder Kartoffeln. Und in einigen Ländern, darunter Russland, gibt es sogar Reinheitsgebote, dass echter Wodka nur aus Kartoffeln und Getreide hergestellt werden kann. Insofern.
Schmeckt man einen Unterschied zwischen Wodka, der aus Getreide gemacht ist, und Wodka, der aus Kartoffeln gemacht ist?
Nein, also man schmeckt da, glaube ich, keinen großen Unterschied. Also die Haupteigenschaft des Wodkas ist ja eigentlich, dass er wenig Eigengeschmack hat.
Dass man ihn gut trinken kann.
Von daher gibt es da, glaube ich, keinen so großen Unterschied. Also gerade in Australien, Italien oder Frankreich gibt es sogar Wodka, der aus Weintrauben gemacht wird.
Ach.
Ich weiß nicht, ob man auch aus Pilzen Wodka machen kann.
Ich hatte es schon gesagt, dass Gabriele Münter ja wirklich ein Ausnahmetalent war. Und ich finde auch, als ich mich jetzt nochmal näher mit ihr beschäftigt habe, dass sie auch so ein bisschen ihrer Zeit voraus war. Also sie war sehr emanzipiert, aber ohne das zu erzwingen oder bewusst herbeizuführen, sondern ich glaube, es hatte auch so viel mit der Art und Weise, wie sie aufgewachsen ist, erzogen wurde, zu tun. Und ich kannte von ihr insbesondere die Landschaftsbilder oder einige ihrer Porträts, aber war dann auch ganz begeistert, als ich Fotografien von ihr gesehen habe. Aber vielleicht erstmal der Reihe nach kurz zu Gabriele Münter, die am 19. Februar 1877 in Berlin geboren wurde, deren Eltern aus Amerika zurückgekommen waren und auch zu etwas Wohlstand gekommen waren in den USA. Das heißt also, sie ist gut situiert groß geworden. Der Vater arbeitete als Zahnarzt. Sie hatte drei Geschwister und ist in Koblenz dann auch groß geworden. Du hast gesagt, ihr waren viele Wege nicht offen, die den männlichen Künstlern möglich waren zu gehen, aber ihr Talent hat sich sehr früh gezeigt und sie bekam dann auch schon früh mit 20 Jahren Privatunterricht und besuchte auch eine Damenkunstschule in Düsseldorf und hat da halt eben auch schon sehr viel gelernt und experimentiert. Sie hat leider sehr früh ihre Eltern verloren, was sie aber ermöglicht hat, mit dem vererbten Geld dann mit ihrer Schwester 1800 1998 eine zweijährige Reise durch Amerika zu machen. Sie hat bei ihrer Amerika-Reise Missouri, Arkansas und Texas bereist. Und was eben sehr beeindruckend war, Fotografien waren dabei ja noch nicht so verbreitet, aber sie hatte zu dieser Zeit dann schon einen Fotoapparat und hat wirklich tolle gesellschaftliche, aber auch landschaftliche Bilder gemacht. Also sie hat Situationen sehr schön eingefangen und sie wirken einfach sehr, sehr gut komponiert und haben ihr auch für ihr späteres künstlerisches Dasein auch häufig noch als Vorlage oder Ausgangspunkt gedient, um Landschaften beispielsweise zu malen. Und darüber ist halt auch bekannt, dass sie die Kamera ja so vor der Brust getragen hat. Also heute, ja gut, heute fotografiert kaum noch jemand mit der Kamera, aber viele kennen es eher, dass man das dann vors Auge hält noch und durchschaut und dann draufklickt. Aber sie hatte eben eine Möglichkeit, oder damals waren die Kameras eben so, dass man von oben reinschaute, um so das Motiv zu sehen. Das weiß man, weil es halt auch Bilder gibt, wo ihr Schattenbild zu sehen ist. Und man sieht dann im Schatten, wie sie die Kamera gehalten hat. Und das war eben auf Brusthöhe. Ja, sie war auch ein Sprachtalent, hat viele Sprachen gesprochen und ja, war aber da halt auch schon interessiert an Kunst und hatte ja auch dann schon Kunstunterricht genommen. Kam dann 1901 zurück nach Deutschland und zog nach München und studierte da dann auch kurze Zeit an der Damenakademie. Hier nochmal wichtig, das ist dann nicht die Kunstakademie, die staatliche, weil da war es ja eben, war nicht möglich für sie, diese zu besuchen. Hat dann an ein Schulatelier gewechselt und hat dann sich dort mit Holzschnitten beschäftigt, was auch zeigt, dass sie sehr breit aufgestellt war als Künstlerin. Sie hat sich dann später auch mit Hinterglaskunst beschäftigt. Das kannte ich so auch noch gar nicht, bevor ich mich jetzt mit ihr näher beschäftigt habe. Und hat dann auch Bildhauerei noch erlernt und hat dann auch in einer dieser Schulen eben Wassily Kandinsky, einen russischen Künstler, der wahrscheinlich sehr vielen ein Begriff ist, kennengelernt, bei dem sie Unterricht im Aktzeichnen nahm. Und sie besuchte aber auch Malkurse zum Thema Freilichtmalerei, was ja auch sehr viel in den Motiven dann aufgegriffen wird. Also diese Landschaftsmalereien oder auch Vorstadthäuser, die sie gemalt hat. Das hat sie da dann eben von ihm gelernt. Es hat sich dann auch recht schnell ein Liebesverhältnis zwischen den beiden Künstlern entwickelt. 1903 schon. Kandinsky war zu dieser Zeit verheiratet, also es war dann nicht möglich, dass sie so offen und frei miteinander leben konnten, was dann dazu geführt hat, dass die beiden auch sehr viel auf Reisen waren in ihrer ersten gemeinsamen Zeit und natürlich auch sehr viel gemalt haben und lebten dann auch früh in Paris, wo sie dann auch ihre erste Ausstellung hatte und in der Presse erwähnt wurde. Nach dieser Paris-Reise haben sie sich dann in Murnau am Staffelsee, das ist ganz im Süden von Bayern, niedergelassen. Und das ist jetzt halt eben auch der Ort, den man mit Gabriele Münter sehr stark verbindet, aufgrund dieses Gabriele-Münter-Hauses, das es dort noch gibt, das man besuchen kann. Und dort lebte sie mit zwei weiteren MalerInnen, also neben Kandinsky zusammen, mit der Marianne von Werefkin und dem Alexei Jawlensky. Und letzterer war es auch, der ihr zu diesen stärkeren schwarzen Linien als Trennung zwischen den Formen geraten hat. Sie hat dann dieses Haus gekauft. Sie hatte, ja, wie gesagt, geerbt und musste das Haus. Sie hat dann später, hat sie es nicht geschafft, von diesem Vermögen ihr Leben lang zu leben, sondern durch die Inflation und wohl anscheinbar auch durch die Verwaltung ihres Bruders ist sie dann noch etwas in Geldnot gekommen und hat das Haus dann auch vermietet und dann später ihrem Lebenspartner Johannes Eichner überschrieben, der es aufwendig renoviert hat. Und jetzt ist es eben, ja, gibt es auch eben diese Stiftung Gabriele Münter und Johannes Eichner Stiftung, zu der ja auch dieses Bild, über das wir heute sprechen, Fräulein Ellen im Gras, gehört. Was sehr beeindruckend ist, und das ist, glaube ich, auch das, was du eben schon angesprochen hast. Sie war Gründungsmitglied der neuen Künstlervereinigung München, die 1908, 1909 sich gegründet hat, die nicht sehr gut angekommen ist. Aber weil dann gewisse Künstler sich eben aus dieser Vereinigung weiter oder stärker weiterentwickelt haben und nicht so sehr an dem Klassischen festhalten wollten, haben sich dann eine Gruppe wieder gelöst und das waren dann Münter, Kandinsky und Mark und die haben dann eben den Blauen Reiter sozusagen gegründet. Das heißt also, sie war Gründungsmitglied von wirklich sehr prägenden und sehr bekannten Künstlervereinigungen und ich glaube, das wird halt jetzt langsam auch erst klar und ich glaube, da stand sie halt auch lange zurück, dass man da eher an Mark und Kandinsky gedacht hat, wenn man an den Blauen Reiter gedacht hat und Macke vielleicht noch, aber gar nicht so an Gabriele Münter.
Sie hat selbst 1926 geschrieben, ich war in vieler Augen doch nur eine unnötige Beigabe zu Kandinsky, dass eine Frau einen Ursprung ursprüngliches, echtes Talent haben, ein schöpferischer Mensch sein kann, das wird gern vergessen. Also sie hat auch
darunter gelitten oder das auch erkannt,
genau,
wie die Gesellschaft mit ihr als Künstlerin umgegangen ist. Was wahrscheinlich unglaublich frustrierend gewesen sein muss, wenn man zuerst über die Bilder der männlichen Künstler oder ihrer männlichen Kollegen gesprochen hat und sie vielleicht dann am Rande erwähnt wurde. Ja, also war sicherlich nicht einfach für sie in dieser Zeit. 1914 haben dann Münter und Kandinsky auch aufgrund des Ersten Weltkrieges Deutschland verlassen und sind in die Schweiz. Kandinsky von dort dann nach Russland und Münter in den Norden, nach Schweden, wo sie sehr anerkannt wurde dann. Also da hat dann etwas stattgefunden, was vorher nicht so stark der Fall war. Sie hat dann auch dort ausgestellt und hat Kandinsky wiedergesehen, weil sie eine Ausstellung für ihn organisiert hat. Also sie hat sich ja dann doch auch so um ihn bemüht oder wollte ihn auch wiedersehen, dass sie da auch für ihn dann diese Ausstellung, man hätte auch sagen können, das ist eine Ausstellung von uns beiden, aber ne, hat dann für ihn eben eine Ausstellung organisiert. Er kam dann auch und er ist aber dann zurück nach Russland gereist und sie haben dann durch die Oktoberrevolution den Kontakt verloren, was sie nicht daran gehindert hat, weiter auf ihn zu warten, auch noch jahrelang. Dabei hatte er dann schon recht schnell eine neue Ehefrau und das hat dann nachher auch zu etwas Konflikt in der Aufhebung dieser Beziehung geführt, denn natürlich konnte er nicht sein gesamtes Werk mit nach Russland nehmen, sodass sie noch einiges, ich glaube nicht nur an Werken, sondern sogar auch an Möbeln hatte. Und ja, man hat sich dann aber geeinigt, sie hat recht viel behalten. Sie ist dann nochmal über Dänemark, aber dann auch wieder zurück nach Deutschland gekommen, war dann aber leider nach dem Ersten Weltkrieg nicht sehr erfolgreich. Vielleicht hat die Trennung sie sehr beeinflusst, also negativ beeinflusst, aber auch vielleicht die vielen Umzüge oder ja eine Neuorientierung. Aber an die Erfolge, die sie in Schweden hatte, konnte sie eben nicht so ohne weiteres anknüpfen. Sie hat dann 1927 eben ihren späteren Lebensgefährten, den Philosophen und Kunsthistoriker Johannes Eichner, kennengelernt, der dann auch so ein bisschen ihr Manager wurde, also Kunstausstellungen für sie organisiert hat und auch über sie schrieb und damit auch das Bild oder das Vermächtnis der Gabriele Münter sehr stark beeinflusst hat. Da fragt man sich natürlich auch, okay, wie war es dann im Zweiten Weltkrieg? Da war sie eher unscheinbar. Sie ist nicht verfolgt worden, aber ihre Kunst wurde auch einfach nicht geschätzt. Sie hat dann recht viel versteckt. Das finde ich sehr interessant. Also hatte dann Sorge, dass über das Gesetz über die Einbeziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst aus dem Jahr 1938, dass das dazu führen würde, dass ihr eben Werke weggenommen werden würden. Nicht nur von ihr, sondern eben auch von anderen Künstlern, Kandinsky, Marc Klee, und hat diese dann versteckt. Und sie hat dann auch ab 37 ein Ausstellungsverbot gehabt, was aber dann natürlich nach dem Ende des Nationalsozialismus, also nach Ende des Zweiten Weltkriegs, nicht mehr bestand. Und dann hatte sie auch noch zahlreiche Ausstellungen und auch ein sehr interessanter Punkt, dass das Lehmbachhaus, was ja sehr viele, denke ich, kennen, das Museum in München, diesen weltweiten Rang, den es hat, ihr verdankt. Also sie war diejenige, die eben dann ihren Kunstschatz diesem Museum vermacht hat und das natürlich dann eine Kunstmasse war, mit der das Museum zu dem werden konnte, was es dann jetzt ist. Und das hat sie getan an ihrem 80. Geburtstag und sie ist dann 1962 in ihrem Haus in Murnau verstorben. Das war jetzt ein Galopp durch ihr Leben. Aber ich denke, was du schon gesagt hast, das trifft es sehr gut, dass sie nicht die Anerkennung, lange nicht die Anerkennung hatte, die sie sicherlich verdient gehabt hätte und die sie vermutlich auch bekommen hätte, wäre sie ein Mann gewesen, wenn man das so sagen kann. Es ist natürlich klar auch, dass sie beidseitig vermutlich sehr stark davon profitiert haben, dass sie Zeit zusammen verbracht haben, Kandinsky und Münter in ihrer Zeit, dass sie sich da gegenseitig inspiriert haben und viele ihrer Werke ja natürlich auch durch die gemeinsame Zeit in dieser, also war ja auch eine längere Zeit, in der sie zusammen waren, danach in der Zeit entstanden sind.
Und ich denke, also bis heute in der Kunstwelt hat sie heute ihren verdienten Platz bekommen, glaube ich. Aber so in der breiten Öffentlichkeit ist Kandinsky ja durchaus ein Name, den man kennt. Aber sie,
also glaubst du, Münter muss noch aufholen, noch weiter aufholen?
Außerhalb der Kunstwelt glaube ich nicht, dass sie jetzt so ein sehr bekannter Name ist.
Hast du über das Auseinandersetzen mit ihr ein Lieblingsbild gefunden?
Ja, habe ich. Und ich würde sagen, es ist ein Bild, das sehr untypisch für sie ist, was vielleicht auch ein bisschen darüber aussagt, wie mir ihr restliches Werk gefällt. Du bist ja eher ein Fan von ihren Landschaftsmalereien, habe ich gehört.
Ja, Ich mag das Bildnis Marianne von Werefkin aber auch sehr gerne. Das finde ich ist wirklich ein Bild, das mir direkt einfällt, wenn ich an Gabriele Münter denke. Ich finde ihre Stillleben aber auch nicht schlecht, ihre Landschaftsbilder natürlich auch. Sie hat ein sehr großes Werk hinterlassen, also sehr viel gemalt und geschaffen und hat sich natürlich auch wiederholt in ihren Motiven. Das war ja auch ein Grund, warum sie sich in Murnau niedergelassen haben, dass sie die Landschaft dort so inspirierend fanden und sich da so wohlgefühlt haben. Deshalb taucht das natürlich sehr viel in ihren Zeichnungen auf. Aber sie hat ja dann auch ausländische Kulturen und Menschen dargestellt.
Lass uns doch aber vielleicht nochmal zum Bild, über das wir heute sprechen, etwas zurückkommen. Ich habe während der Vorbereitung ein Zitat von Gabriele Münter gelesen. Das finde ich auch sehr gut auf dieses Bild passt, zumindest teilweise. Ich möchte es dir mal vorlesen. Sie sagte über ihr eigenes Werk: Was an der Wirklichkeit ausdrucksvoll ist, hole ich heraus, stelle ich einfach dar, ohne Umschweife, ohne Drum und Dran.
So bleibt die Vollständigkeit der Naturerscheinungen außer Acht. Die Formen sammeln sich in Umrissen, die Farben zu Flächen, es entstehen Abrisse der Welt, Bilder.
Die zweite Hälfte dieses Zitates kann ich gerade mit Blick auch auf dieses Bild voll nachvollziehen. Also die einfache Darstellung ohne Umschweife, ohne Drum und Dran, die großen Flächen, die du noch hinzugefügt hast, auf jeden Fall. Was mir bei diesem Bild nicht so klar ist, ist, was ist das Ausdrucksvolle? Oder wenn man über sie liest, was andere über sie schreiben, hört man auch oft, dass sie vielschichtige Inhalte einfach darstellt. Und jetzt speziell bei diesem Bild ist mir nicht so klar, was der vielschichtige Inhalt ist, ob es einen vielschichtigen Inhalt gibt oder ob es einfach nur eine Frau auf einem Handtuch ist, die Kartoffeln oder Pilze schält.
Du meinst an der Stelle mit vielschichtig auch tiefsinnig?
Ja, dass es einfach eine oder sogar mehrere Aussagen gibt. Also was will uns die Künstlerin mit diesem Bild sagen?
Ich glaube, sie will das Gefühl dieser idyllischen Situation, der kräftigen Farben, das will sie rüberbringen. Und das schafft sie ja auch, für mich zumindestens. Es ist ein Bild, das aufgrund dieser Farben direkt sehr fesselt, dieser großflächigen Farbflächen. Und es hat aber auch etwas sehr Idyllisches durch eben diese Situation des Entspannten auf der Wiese sitzens einer Frau, die ohne Scham im Badeanzug da sitzen kann.
Aber ja gerade nicht. Also es ist zumindest nicht meine Vorstellung von Entspannung, auf der Wiese zu sitzen und
Pilze oder Kartoffeln zu schälen.
Das Essen vorzubereiten. Also das ist halt, wenn sie das nicht tun würde, würde ich das mit der Idylle vollkommen nachvollziehen können. Aber dieser Akt des Pilze oder Kartoffeln schneiden oder schälen ist, was sich mir nicht ganz erschließt.
Ich finde, es ist dann eine Situation, das Praktische mit dem Angenehmen zu verbinden.
Wieso hast du denn dieses Bild ausgewählt?
Ich habe dieses Bild als schönen Kontrast zum derzeitigen Winterwetter ausgewählt. Es ist eine schöne, warme Situation, eine leicht bekleidete Frau, die auf einer Blumenwiese sitzt. Und ich dachte, es würde ein bisschen den Sommer in den Winter bringen.
Das ist natürlich sehr schön. Findest du denn, dass wir mit diesem Bild der Künstlerin gerecht werden?
Ja, denn es spiegelt sich, finde ich, viel von dem wider, was für mich Gabriele Münter ausmacht. Diese klaren Flächen, die starken Farben, dieses klar expressionistische. Das alles macht für mich Gabriele Münter aus. Es ist nicht eines ihrer bekanntesten Bilder, ganz sicher nicht. Aber ich finde, es ist kein untypisches Bild für sie oder ein Bild, wo jemand sagt, huch, hoppla, das kommt von Gabriele Münter.
Ja, da kann ich dir definitiv recht geben, dass es stilistisch auf jeden Fall sehr repräsentativ für sie ist.
Würdest du es dir denn aufhängen?
Ehrlich gesagt, nein. Ich glaube, ich würde mir das Bild nicht aufhängen. Es ist einfach nicht so meins. Würdest du es dir dann aufhängen?
Ja, definitiv. Ich finde auch, es ist ein Bild, das durch diese Farben einen sehr positiven Effekt auf mich hat. Damit vielleicht zu unserem Ausblick. Für die Menschen, die sich mehr mit Gabriele Münter beschäftigen wollen, gibt es ja sehr schöne Dokumentationen über sie auf YouTube. Starke Frauen in der Kunst, Gabriele Münter. Das ist von Mori und Mori, Kunst und Künstler. Dann aber natürlich auch das Buch Gabriele Münter, Malen ohne Umschweife von Isabel Jansen, das im Prestel Verlag erschienen ist.
Es gibt auch ein zweites Buch, das heißt Gabriele Münter, eine Biografie von Boris von Brauchitsch. Das ist im Insel Verlag erschienen. Wie schon gesagt, freuen wir uns natürlich darauf, eure Meinung zu hören, was Fräulein Ellen denn nun im Gras schneidet oder schält. Auch ansonsten freuen wir uns über Kommentare, Vorschläge für Bilder und Cocktails. Ihr findet uns auf Instagram und Twitter unter @rotbraunblau. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an podcast@rotbraunblau.de. Wenn ihr unsere zukünftigen Folgen nicht verpassen wollt, dann könnt ihr uns abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr eure Podcasts hört.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.